Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Wandel im Handel, Kaufhaus gegen Internet, Autokoalition, Cityverkehr, mehr Autos, mehr Parkplätze, mehr von allem. Müssen wir wirklich die City neu denken?
Wann wird's wieder so schön, wie es niemals war? Wir reden über Hannovers City und die Konzepte der Politik gegen deren Wandel oder deren Siechtum. Leere Kaufhäuser, immer mehr Filialisten, das Verschwinden des inhabergeführten Handels, problematische Honkerecken, Drogenhandel, Kriminalität. Wenn ihr dazu übrigens eine Meinung habt, dann schreibt uns die gern per E-Mail unter podcast@haz.de. Jetzt haben die Fraktionen von SPD, CDU und FDP in Hannovers Rathen gemeinsam einen Plan zu diesem Thema vorgelegt. Ist das ein großer Wurf oder nur ein netter Versuch, Wählende für ihre Ideen zu begeistern, die hübsch klingen, aber leider völlig aus der Zeit gefallen sind? So, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich bin Hartz-Redakteur Volker Wiedersheim und in dieser Folge vom Klar-Soweit-Podcast spreche ich darüber mit den Kollegen Andreas Schinkel, unser Experte für die Ratspolitik, und Heiko Randermann, der ist Reporterchef in unserer Redaktion. Hallo Andreas, hallo Heiko.
Moin. Hallo, grüß dich.
Ich habe eben gesagt, großer Wurf oder Politik für die Galerie, vorgezogener Wahlkampf. Was ist das deiner Meinung nach, dieses gemeinsame Papier von SPD, CDU und FDP?
Ja, auf jeden Fall ist es erstmal ein verdammt wichtiges Thema. Du hast es eben schon angesprochen, wir müssen uns um die Innenstadt kümmern. Also in den gesamten Nachkriegsjahren war der Handel das Zugpferd für die Innenstadt. Deswegen kamen die Leute in die Stadt, um irgendwas einzukaufen. Dadurch war da Leben. Und wir merken, dass das jetzt nach und nach abflacht. Das heißt, die Stadt droht, wenn man nichts tut, zu veröden und gleichzeitig eben auch im Verkehr zu ersticken. Also es muss etwas getan werden. Die Entwicklung kann man nicht einfach weiter beobachten und sich zurücklehnen. Und da braucht es ein paar gute Ideen. So, und ist das, was wir jetzt gerade bekommen haben von CDU, SPD und FDP im Rat der Stadt Hannover, ein großer Wurf? Ich würde sagen, nein. Es sind ein paar sehr gute Ansätze drin. Es ist auf jeden Fall auch vieles sehr unstrittig drin. Man muss tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen, für mehr Sauberkeit sorgen. Aber es gibt eben auch ein paar Ideen, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt eher wieder ein Schritt zurück.
Andreas, du kennst die Debatten im Rat, sprichst auch mal mit den Ratsherren, mit den Ratsfrauen auf dem Flur. Sind die selber der Meinung, dass sie da richtig mal einen rausgehauen haben, der toll ist? Oder wie verkaufen die dir das?
Also die drei Parteien, SPD, CDU, FDP, sind durchaus der Überzeugung, dass sie da einen richtig großen Wurf vorgelegt haben. Die finden das richtig toll. Das haben die auch bei der Vorstellung des Konzeptes nochmal dauernd betont. Sie gesagt haben, hier, das ist jetzt wirklich ein Meilenstein. Der Begriff ist tatsächlich gefallen für Hannovers Innenstadt. Und ja, sie sind überzeugt, dass das die City nach vorne bringen kann.
Das Ganze ist eine Antwort im Prinzip auf all die Konzeptionen, auf die Pläne, die aus der Verwaltung unter der Führung des grünen Oberbürgermeisters Bilet Ona gekommen sind. Das ist vielfach die komplette Gegenrichtung. Was sind die Kernpunkte?
Also, wichtiger Punkt ist sicherlich Sicherheit, Sauberkeit. Hatten wir schon angesprochen. CDU, SPD, FDP sagen, die Leute trauen sich teilweise nicht mehr in die Stadt zu gehen. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass es so etwas gibt wie No-Go-Zonen. Und das ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Es gab Umfragen in Hannover wiederholt, wo Menschen gesagt haben, wir trauen uns in bestimmte Ecken hinterm Bahnhof in der Innenstadt von Hannover insbesondere im Dunkeln nicht mehr hin. Das ist nichts, was Politik ignorieren kann. Mehr Sauberkeit ist etwas, was ehrlich gesagt auch die Stadt ja schon entdeckt hat. Es gibt das Konzept Hannover sauber. Es wird was getan. Ob es genug ist, kann man streiten, aber insgesamt ist das erkannt. So, und tatsächlich, ich glaube, da, wo wir jetzt mal richtig reingucken sollten, das ist das Verkehrskonzept, denn da scheiden sich die Geister.
Ganz kurz noch eine Parenthese sozusagen, einen kleinen Nachgedanken zu den Honkerecken, wie ich sie genannt habe. Ne? Unter Punkt 32 Dezentralisierung der öffentlichen Suchthilfe, finde ich euphemistisch formuliert Verdrängung.
Na, ja, ich glaube, die meinen was anderes. Die meinen was anderes irgendwie. Also das geht jetzt gar nicht so sehr in diese Richtung, die Stadt jetzt immer eingeschlagen hat. So, wir machen Spiel- und Spaßaktionen auf dem Raschplatz und auf anderen Plätzen, und die Leute, die da vorher sich aufgehalten haben, also Trinkerszene, Obdachlose, die sollen mal zusehen, wo sie hinkommen. Darum geht's nicht, sondern es geht eher darum, dass man die einzelnen Szenen, also jetzt sagen wir harte Drogenszene, Trinkerszene, Obdachlosenszene, ein bisschen aufspreizt, ein bisschen trennt irgendwie, dass nicht alle zum Beispiel jetzt hinterm Bahnhof dort beim Stellwerk irgendwie rumhängen, weil es ja auch, also zwischen den Szenen durchaus Konflikte gibt, ne? Das ist ja, ja alles nicht so ganz peaceful.
4000 oberirdische Parkplätze in der City, alle bleiben. Ich glaube, es gibt 50 Ausnahmen oder so, aber im Prinzip kann man es verdichten auf alle bleiben. Das ist der Kern des Verkehrskonzepts.
Das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Also es wird am Anfang noch einmal betont, wir wollen dem Fußverkehr höchste Priorität einräumen.
Damit sind aber keine Einschränkungen für Autofahrende gemeint.
Genau, und wenn man das dann weiter durchliest, dann erfährt man, ja, aber es darf kein Parkplatz wegfallen. Es darf auch kein Parkplatz für einen Fahrradbügel wegfallen.
Das ist sozusagen der Modalmix aus mit dem Auto bis hinfahren und die letzten 20 Meter laufen.
Vielleicht.
Und da darf kein Roller im Weg stehen.
So ungefähr. Also es darf kein Parkplatz wegfallen, schon gar kein Parkplatz für einen Fahrradbügel wegfallen. Es darf keine Fahrspur wegfallen. Das heißt, wenn überhaupt Fahrräder irgendwo hingestellt werden können, dann nur wieder auf den Fußweg. Der Fußweg wird aber auch dafür gebraucht, man möchte ja mehr für die Gastronomie tun, die sollen mehr Freifläche nutzen können. Am Ende geht das alles auf Kosten des Fußwegs. Und deswegen scheint mir auch das in diesem Moment ein bisschen kurzfristig gedacht, wie du schon sagst. Am Ende ist es für ein Publikum, das den meisten Teil der Strecke mit dem Auto macht, parkt und noch 20 Meter geht, aber bitte nicht mehr, um dann in irgendeinem Geschäft, in irgendeinem Café zu sein.
Es ist ja tatsächlich auch so, am Ende werden ja, also wenn man diesen ganzen Forderungen folgt, wenn die umgesetzt werden, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie es da eigentlich weitergeht irgendwie mit. Mhm. Aber dann werden ja sogar mehr Autos in der Stadt sein. Also dieses Bündnis will ja tatsächlich sogar Anreize schaffen, dass abends Besucher mit dem Auto in die Stadt fahren. Und zwar dadurch, dass ab 18 Uhr das Parken kostenlos sein soll. Und zwar auf diesen Parkplätzen alle am Straßenrand. Das hat also die Forderung
nicht für die Parkhäuser, sondern nur für Straßenrand, ne?
Nee, genau, für den Straßenrand. Das ist tatsächlich fatal, wie ich finde, weil dadurch natürlich die Leute nicht mehr in die Parkhäuser abends fahren. Weil warum sollte ich denn im Parkhaus was bezahlen, wenn ich doch auch kostenlos am Straßenrand
parken dürfte? Dieser Teil des Konzeptes fiel zufällig, glaube ich, so unterstelle ich wenigstens mal, mit dem bundesweiten FDP-Vorstoß, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, zusammen. Das war sicherlich so nicht koordiniert, aber zumindest Kollege Wilfried Engelke, Ratsherr der FDP hier und der Patrick Döring, denen wird das sehr geschmeckt haben. Das sozusagen Hannover spiegelt, was gleichzeitig auch der Wissing oder wer war es, für den ganzen Bund rausgerufen hat.
Im Grunde hat das ins Bild gepasst, ne? Also ja, muss man tatsächlich so sagen. Es ist tatsächlich so auch, dass gerade die FDP betont, also wir wollen also nicht nur, dass die Innenstadt erreichbar ist mit dem Auto, sondern auch durchfahrbar ist.
Ja.
Also das heißt, ne, die Erreichbarkeit im Auto hat ja im Grunde, wenn man es ganz ernst nimmt, auch das ONAI-Konzept tatsächlich vorgesehen. Ne? Nämlich, dass man im Auto reinfährt und ins Parkhaus geleitet wird. Ne? Andere Straßen werden dann gesperrt und so weiter. Aber nein, die FDP sagt tatsächlich ganz wörtlich, ja, wir wollen die Durchfahrbarkeit der Innenstadt sichern fürs Auto.
Wir haben nochmal klar soweit spezial auf dem Opernball gemacht und kamen da auch kurz ins Gespräch mit nämlichem FDP-Ratsherrn Wilfried Engelke und haben, das war also in sehr lockerer Stimmung, wirklich sehr plauderig, gesagt, wie er denn heute denn wohl zum Opernhaus gekommen sei. Natürlich mit dem Auto. Und ob das ein Kleinwagen ist oder ein SUV, habe ich ihn gefragt. Und er sagt, das ist natürlich ein SUV. Und hat auch überhaupt keine Scham. Also der lebt dieses, ich fahre mit dem Auto bis überall hin und meine Leute wollen das alle so. Das lebt er wirklich.
Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, am Ende sage ich mal, er muss sich auch nicht schämen. Ja. Die Frage ist tatsächlich immer, was funktioniert? Und dieses Konzept von CDU, FDP und SPD, ich habe mich natürlich auch gefragt, warum haben die das gemacht? Und für mich die Erklärung ist, sie wollen ein Signal senden an all die Menschen da draußen, die sich vielleicht abgeschreckt fühlen könnten von der ganzen Debatte in Hannover, wo es heißt, autoarm, wir wollen die dicken Autos nicht mehr haben, die sollen höhere Parkgebühren bezahlen und so weiter und so fort. Und denen zu sagen, kommt doch vorbei. Aber wenn man jetzt mal vielleicht über dieses abgeschreckt fühlen oder eingeladen fühlen hinwegsteigt und einfach mal fragt, was ist denn praktikabel? Dann ist es natürlich eigentlich völliger Quatsch, sich in einer wirklich eng bebauten Stadt wie Hannover mit einem sehr dicken Auto zu bewegen, wo es schwierig ist, einen Parkplatz zu finden, wo es, und das ist noch das größere Problem, ist auch überhaupt schwierig ist, erstmal durchzukommen. Ehrlich gesagt, meiner Auffassung hatten wir noch nie in Hannover zu wenig Parkplätze. Wir hatten zu wenig Straße. Es war einfach immer Stau. Naja. Das heißt, man kam erstmal gar nicht zu seinem Parkplatz hin. Aber selbst Samstagnachmittag in der City, beste Einkaufszeit, gibt es immer noch Parkplätze.
Die Leute trinken für 10 Euro Hugo und Aperol Spritz in der Markthalle, aber die 1,50 Euro fürs Parkhaus, Da sind sie knauserig. Das ist typisch. Deshalb hast du die. Es gibt immer Schimpf und Schande. Keine Parkplätze hier, aber die Parkhäuser sind nur zwei Drittel voll. Es gibt immer genug Parkplätze, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Nur die Leute hätten es eben gerne am Straßenrand, am liebsten direkt vor dem Laden, wo sie es einzukaufen gedenken.
Klar, die Leute sind bequem, ne? So ist es irgendwie. Und also das Problem sind tatsächlich nicht die Zahl der Parkplätze, sondern die Zahl der Autos auf den Straßen. Die nimmt eben immer mehr zu. Das ist tatsächlich auch nachweisbar. Immer mehr zugelassene Fahrzeuge gibt es da in Hannover.
Das sind, glaube ich, 250.000.
Ja, sowas.
In der Landeshauptstadt mit 500.000 Einwohnern.
Ja, ist halt ganz klar.
Was steht außer Verkehr noch drin? Stichwort Wohnbebauung, das kommt an mehreren Punkten vor.
Ja, Wohnbebauung ist tatsächlich ein Thema, da finde ich, trifft dieses Bündnis auch einen Punkt irgendwie, dass sie sagen, also wir müssen Wohnbebauung tatsächlich fördern, also zum Beispiel Dachgeschossausbau erleichtern, dass man, Stichwort Nachverdichtung, also dass man Wohnraum, mehr Wohnraum schafft im Bestand der Häuser, ne? Sprich oben drauf baut oder dass man eben Dachgeschosse aufbaut. Und da muss es auch Erleichterungen geben. Die gibt es auch schon tatsächlich. Die Landesregierung hat dafür gesorgt, dass es jetzt geringere Hürden gibt, um so etwas zu machen. Und SPD, CDU, FDP sagen, ja gut, ne, die Stadt muss da eben auch von ihrer Seite her möglicherweise auch Bürokratie abbauen, irgendwie damit sowas erleichtert wird. Das finde ich ist ein guter Punkt. Auch Neubau von Wohnungen, weil es ist ja zum Beispiel am Köbelinger Markt, Leinstraße angedacht, da Wohnungen zu bauen. Das ist ja ein langes Projekt, was die Stadt schon immer in der Pipeline hatte, aber nie wirklich umgesetzt hat. Das kann man ihr auch vorwerfen, dass sie da einfach nicht straff genug reagiert hat. Auch sowas, da sagen die drei Parteien, Mensch, hier muss tatsächlich Neubau entstehen, Wohnraum entstehen, sodass die Innenstadt eben zum Teil auch Wohnviertel wird. Und das ist, finde ich, ein richtiger Ansatz.
Von welchem Mietniveau sprechen wir denn da eigentlich so ungefähr?
Das ist,
ich habe das jetzt ganz brav und offen gefragt. Ne? Ich meine natürlich, um Gottes Willen, das können doch, gerade wenn die City diese City-Funktion behalten soll, attraktiv sein soll, aufgewertet werden soll, dann kann das doch nur höheres bis oberstes Mietniveau sein. Und das ist doch ehrlicherweise das, was in der Stadt weniger fehlt als, sage ich mal, moderate Mieten. Da ist doch der Bedarf viel, viel größer.
Klar ist der Bedarf wieder. Andererseits, jeder zusätzliche Wohnraum, der entsteht, ich sage jetzt mal fast egal, wie hoch der Preis ist, hilft natürlich, ne?
Ja.
Und trägt zur Entlastung des Wohnungsmarktes bei. Ne? Dass die Mieten da jetzt nicht auf, sozialem Niveau sozusagen sich bewegen, das ist halt auch klar. Ne? Das werden hochpreisige Wohnungen sein. Ne? Aber möglicherweise kriegt man auch günstigen Wohnraum. Kommt immer darauf an, wie aufwendig man baut.
Wobei das ein interessanter Punkt ist, denn wir hatten ja auch am Anfang schon drüber gesprochen, das Problem, das Hannover hat, das haben ja alle Städte, dass der Innenstadtkern so ein bisschen verödet, weil der Handel einfach an Zugkraft verliert. Und es gab da ja schon verschiedene Überlegungen, was kann denn stattdessen kommen? Und da gibt es natürlich Pläne, zum Beispiel Hochschulstandorte in die Stadt zu verlegen, vielleicht auch mehr Büros hinzuverlegen, ist natürlich jetzt mit Homeoffice vielleicht auch nicht mehr so stark. Oder eben auch Menschen wieder dazu zu bewegen, in der Innenstadt zu wohnen. Also wir haben ja manchmal diese Donutstädte. Innen drin Handel, Büro, Gewerbe. Und dann gibt es einen Ring und die Menschen wohnen außerhalb. Dass man tatsächlich das, was innen drin ist, auch wieder mehr zum Wohnort macht, was dann auch dazu beitragen würde, es etwas zu beleben. Da gibt es allerdings in diesem Konzept ehrlich gesagt auch nicht so richtig Pläne und Ideen, wie man diesen Mix schaffen könnte. Und ich glaube, dass das viel eher irgendwie jetzt gefragt wäre, weil tatsächlich das, was die Stadt leer macht, das ist in der Regel irgendwie nicht ein grüner Oberbürgermeister, sondern einfach die Wachstumsraten beim Onlinehandel.
Ja, Amazon.
Zalando. Ganz genau. Amazon sorgt dafür, dass die Menschen nicht mehr in die Stadt kommen, weil es viel bequemer ist, sich das Zeug nach Hause zu bestellen.
Wir als Redaktion der HAZ beklagen jedes Mal anteilnehmend und auch wirklich verständnisvoll, wenn wieder irgendwo im Speckgürtel, in Burgdorf-Lehrte, in Groß-Goltern ein Nahversorger oder ein Kiosk oder ein Tante-Emma-Laden oder irgendein kleiner Fachhandel schließt, weil er einfach nicht mehr die Kundenfrequenz da draußen hat, die er braucht. Und gleichzeitig wollen wir aber dieses Shopping-Konsumniveau in der Stadt heben. Damit befördern wir doch eigentlich genau das, was im Umland wieder beklagt wird.
So gesehen ist sozusagen die Innenstadt natürlich teilweise dann auch das, was Amazon für die Innenstadt ist. Also sozusagen der größere Fisch frisst dann jeweils den kleineren. Mhm. Wir haben das ja schon erlebt, als die Ernst-August-Galerie am Bahnhof gebaut und eröffnet wurde, gab es große Ängste in der restlichen City, dass dieser Block so viel Kaufkraft abziehen könnte, dass der Rest dann irgendwie darunter leiden wird. Und natürlich wird es solche Verschiebungen geben. Aber momentan ist tatsächlich, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass das Einkaufsverhalten sich ändert und dass es für die Menschen teilweise viel einfacher ist, im Internet Sachen zu bestellen, anstatt dafür in die Stadt zu fahren. Was sie in der Stadt, glaube ich, immer noch machen können, ist natürlich das Ganze, naja, mit Gastronomie. Ich glaube, Gastro ist das, was nach wie vor überall blüht und wächst. Die Menschen wollen irgendwo einen netten Cappuccino oder einen Aperol Spritz oder vielleicht irgendwie auch ein Eis genießen. Und das geht im Internet nicht so gut.
Zugleich schließen im Moment gastronomische Betriebe in der Stadt, weil sie erstens keine Fachkräfte finden, weil zweitens sie sich immer noch über die Mehrwertsteuer streiten, die nach Corona wieder auf den hohen Satz zurückgegangen sind. Und außerdem sind die Preise gestiegen und die Kundschaft bleibt weg, weil ehrlicherweise Gastronomie ist seit Corona spürbar teurer geworden und leidet überall. Wir haben da, sage ich mal, etwas, das könnte man jetzt, wenn man brav ist, Marktbereinigungen nennen.
Ich glaube nicht, dass die Kunden wegbleiben. Das Angebot ist sehr viel größer geworden und die Konkurrenz natürlich dadurch sehr hart. Und ja, das Fachkräfteproblem. Man hat oft nicht genug Leute, um seinen Betrieb irgendwie so oft aufmachen zu können, dass es sich wirtschaftlich auch lohnt. Aber am Ende des Tages ist das, was überall funktioniert, und offensichtlich haben die Leute noch Geld, sich auch was zu gönnen, wenn sie einfach nur spazieren gehen, was früher vielleicht nicht selbstverständlich
gewesen wäre. Es steht in dem Papier nicht konkret drin, aber es wird so ein bisschen insinuiert. So ein richtig schickes Café draußen auf dem Opernplatz. Da würde ich mich auch hinsetzen. Das fände ich schick. Das gibt's bislang nicht.
Ich glaube, der Opernplatz ist tatsächlich auch der Platz, und auch die Ideen, die da geäußert werden für den Platz, sind tatsächlich eine große Schnittmenge zwischen dem Konzept von den drei Parteien und auch der Stadtspitze. Da sind sich im Grunde alle einig, dass man sagt, gut, den Platz, den können wir richtig schick machen, da können wir was tun, da können wir den Verkehr rausnehmen. Das ist ja auch ein Vorschlag von den drei Parteien tatsächlich. Also bestimmt 3/4 dieser Forderungen, die in diesem Papier drinstehen, 79 insgesamt, ne, war das, ja, stimmen im Grunde überein mit dem, was auch im städtischen Konzept ist. Aber diese 7, 8 Punkte, die eben konträr sind, das sind genau die Verkehrspunkte, ne, ja, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist genau der Verkehrsblock sozusagen in dem ganzen Konzept.
Zwischen altem Rathaus und Markthalle, wo jetzt schon in der Mitte der Straße diese dicken Blumenkübel stehen und dadurch, glaube ich, dass die Fahrtrichtung auf eine Spur verengt wird. Das soll nach dem Plan der Autofraktionen im Rat, wie ich sie mal nenne, frech, sogar noch enger werden, weil Fahrspuren bleiben zwar, aber seitlich zu den Bordsteinen hin beiderseits schräge Parktaschen. Jede vierte davon wird begrünt. Das haben sie reingeschrieben, damit ihnen das nicht um die Ohren fliegt, weil dann können sie mal sagen, nee, wir machen doch auch grün und wir machen doch auch Schatten und Entsiegelung haben wir doch alles.
Ja, das ist im Grunde schräg. Also nicht nur die Parkplätze sind schräg, sondern das Ganze ist eine schräge Idee, wie ich finde.
Ja.
Weil es also erstens keinen Sinn macht, irgendwie die Parkplätze da irgendwie in dieser Weise anzuordnen. Und zweitens ist es eben auch für Radfahrende gefährlich. Ne? Also Schrägparkplätze sind immer gefährlich, wenn die Autos da rausfahren. Ja. Ne? Und jetzt ist im Grunde das eine ganz gute Lösung, auch für Radfahrende, die auf der Straße fahren. Später, wenn das dann tatsächlich so umgesetzt werden sollte, ne, dann wird das tatsächlich so eine Gefahrenstrecke für Radfahrer. So sehe ich das.
So, jetzt haben wir das alles mal ein bisschen durchgekaut. Da stellt sich natürlich eine Frage. Wie geht denn das jetzt weiter? Also einerseits politisch, andererseits ratsformal. Was passiert denn jetzt als nächstes? Die haben eine Mehrheit im Rat und können natürlich die Stadtverwaltung per Beschluss beauftragen. Was passiert denn da?
Und so wird es kommen. Das ist genau so. Der Rat bestimmt die großen Linien. Der Oberbürgermeister ist dann nur in Anführungszeichen der Verwaltungschef, der das Ganze mit umsetzen muss. Das heißt, ja, der Rat der Stadt Hannover wird das so beschließen. Das ist dann Rechtslage und die Verwaltung hat den Auftrag, das auch umzusetzen. Aber Wahrscheinlich wird danach erstmal nicht viel passieren.
Muss ich mir das, so vorstellen, dass es jetzt durch die Ausschüsse geht? Also erstmal im Rat vorgestellt wird, dann durch die Ausschüsse geht?
Ja, das ist der ganz normale Weg. Das geht erst in die Ausschüsse, die Fachausschüsse, genau wie in der großen Politik, sagen wir mal auf Landes- oder auf Bundesebene, wird das Ganze erstmal in den Fachausschüssen beraten. Mhm. Und am Ende hebt der Rat als höchstes Entscheidungsgremium die Hand oder auch nicht. Also und da eben die drei Parteien die Mehrheit bilden im Rat, wird das ganze Ding durchgehen, wird beschlossen werden.
Naja, und dann hat die Verwaltung den Auftrag, aber die Verwaltung hat ehrlicherweise irgendwie immer mehr Aufträge, als sie abarbeiten kann. Es ist jetzt auch schon so, von noch aus der rot-grünen Vergangenheit, als die noch gemeinsam Beschlüsse gefasst haben, ist noch bei weitem nicht alles abgearbeitet. Das muss dann ja erstmal geprüft werden und dann muss ausgeschrieben werden und rechtlich muss das Ganze nochmal gecheckt werden. Das heißt also, ich glaube, man sollte nicht damit rechnen, dass dann kurz nach Beschluss schon die ersten Schrägparkplätze an der Markthalle entstehen. Das wird alles sehr lange dauern, möglicherweise sogar ewig lange.
Es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die widersprüchlich sind in dem Konzept. Ne? Zum Beispiel nochmal auf das Parken, auf das kostenlose Parken ab 18 Uhr darauf abgehoben. Ne? Wenn die Stadt das tatsächlich umsetzt, das könnte sie ja machen, muss sie ja eigentlich, also per Ratsauftrag, aber das kollidiert mit einem Beschluss des Rates und zwar über das Sparprogramm der Stadt. Ne? Da heißt es nämlich drin, die Stadt muss 8 Millionen Euro mehr, also jährlich mehr, an Parkgebühren einnehmen.
Das heißt, so. Die Gebühren eigentlich sogar anheben.
Ja, genau. So, und jetzt steht hier drin in dem Konzept, so, bitte, liebe Leute, ab 18 Uhr kostenloses Parken. Also das ist tatsächlich ein Interessenkonflikt.
Erlaub mir eine kleine Unterstellung. Die SPD, ne? Die beschließt hier oder beantragt hier ohnehin Dinge, die völlig entgegen dem sind, was sie in rot-grünen Zeiten mit den Grünen zusammen beschlossen haben, oder?
Also damals, ne, und so noch zu rot-grünen Zeiten irgendwie war es so, dass die SPD ja auch bei diesen Straßensperrungen, die in der Debatte waren, deutlich stärker mitgegangen ist, ne? Und ich weiß tatsächlich auch, dass bei den Verhandlungen über dieses Konzept, was jetzt vorliegt von den drei Parteien, dass die SPD reingegangen ist in die Verhandlungen tatsächlich auch noch mit mehreren Straßensperrungen, zum Beispiel Sophienstraße, ne, beim Kulturdreieck. Das ist diese Straße vor dem Künstlerhaus, die wollte die SPD auch dicht machen, weil sie gesagt hat, ja Mensch, dann können wir den Straßenraum nutzen für Kulturveranstaltungen, ne, um da tatsächlich ein bisschen mehr Leben in die Bude zu bekommen, auf dieses Kulturdreieck.
Zwischen Landschafts- und Prinzenstraße, das sind ehrlicherweise nur 35 Meter
ja, das
Straße,
ist ja nicht aber so schon viel, okay. Ne? Aber ja, sie konnten sich damit nicht durchsetzen. Ja. Am Ende haben sozusagen die autofreundlichen Parteien gewonnen und gesagt, nee, das bleibt grundsätzlich befahrbar. Einmal im Monat können wir solche Poller da einziehen, wenn die da irgendeine Veranstaltung machen wollen auf der Straße.
Was macht denn das klimatisch? Politisch-klimatisch jetzt in Hannovers Politik und im Rathaus?
Naja, also man merkt immer mehr, dass tatsächlich zwischen den ehemaligen Bündnispartnern Grün und SPD gar nichts mehr geht. Also die können nicht mehr, die wollen nicht mehr miteinander. Und gerade auf Seiten der SPD, also ehrlich gesagt, so mancher Umschwung lässt sich nicht so richtig erklären an der Sache, weil er so absolut ist. Sondern eher in der Person. Also man möchte einfach nicht mehr mit dieser grünen Fraktion und wahrscheinlich auch nicht mehr mit diesem grünen Oberbürgermeister zusammenarbeiten, am Ende vielleicht noch nicht mal mehr zusammen gesehen werden, sondern rechnet sich jetzt fest dem anderen Lager zu.
Hat der Oberbürgermeister, verratet es mir auch, wenn man es offiziell nicht sagen darf, die Möglichkeit zu sagen, ja okay, jetzt bin ich dazu beauftragt, aber das kann ich schön hinauszögern und am Ende mal sagen, wir würden ja gerne diesem Antrag des Rates entsprechen, aber wir haben kein Geld dafür.
Klar, das geht schon. Ne? Also er kann schon
kann verzögern. Kann er es aussitzen?
Naja, schwierig. Weil schwierig, ne? Er ist halt schon in der Pflicht. Ne? Am Ende muss ein Ratsauftrag auch umgesetzt werden.
Und man darf nicht vergessen, in so einer Verwaltung, und das sind ja irgendwie 11.000 Leute, da sitzen natürlich auch sehr viele Nicht-Grüne. Da sitzen noch sehr, sehr viele SPD-Leute und die haben vielleicht auch wiederum ein Interesse, das Ganze vorwärts zu treiben. Also wird es nicht ewig aussitzen können. Aber wie gesagt, rechtliche Fragen, wirtschaftliche Fragen, Andreas hat es angesprochen, müssen jetzt alle noch geprüft werden und in Einklang gebracht werden. Das kostet Zeit.
Aber muss auch ganz ehrlich mal sagen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt auch viele Anknüpfungspunkte und Überschneidungspunkte, ne, zwischen den Konzepten. Also da muss sich die Stadt ohnehin gar nicht so sehr verbiegen, um dem nachzukommen. Also ein weiteres Beispiel neben dem Opernplatz, ne, wo alle an einem Strang ziehen. SPD, CDU, FDP fordern, ein Innenstadtmanagement einzurichten, also irgendwie einen Ansprechpartner auf Seiten der Verwaltung, für, einen Ansprechpartner für Kaufleute, für alle, die irgendwie mit der Innenstadt zu tun haben. So. Und das ist bereits auf dem Weg. Also die Stadt selbst will so ein Innenstadtmanagement einrichten. Ich glaube, die Pläne sind jetzt schon auch den ersten Gremien vorgelegt worden. Also auch da sozusagen rennen im Grunde die drei Parteien offene Türen ein.
Ich notierte einen gar nicht blöd an der Seite dieses Paragraphen auf meinem speziellen.
Ja, genau, das ist auch gar nicht so doof. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, an vielen Punkten sind sie gar nicht so weit auseinander. Vom Verkehrskonzept jetzt tatsächlich erstmal abgesehen. Ne? Das Problem ist aber auch, was ich sehe, die reden einfach nicht mehr miteinander, weil du vorhin fragtest, wie ist eigentlich die Atmosphäre, wie reden die miteinander? Ja, sie reden eben gar nicht mehr miteinander und werfen sich gegenseitig vor, also die Stadtspitze wirft es den drei Parteien vor und umgekehrt eben auch, ja, die wollen doch gar nicht reden. Es gab Signale, keiner hat uns eingeladen, nicht mal nur zum runden Tisch oder zu Hintergrundgesprächen, und gegenseitig wird sozusagen die Kommunikationslosigkeit vorgeworfen. Das ist schon echt bemerkenswert.
Lässt sich dieser ganze Dissens auf die klaren Pole simplifizieren, vereinfachen? Die grüne Seite sagt, ja, unbequem, aber die Nachhaltigkeit zwingt uns. Und die Gegenseite sagt, Nachhaltigkeit, mir doch egal, bequem. Oder ist das zu simpel? Keine Ahnung. Am Ende stellt sich doch die Frage. Ist das natürlich nett und bequem und irgendwie alles schön, was sie da vorschlagen, aber verdammt wenig nachhaltig?
Ich glaube, da spielt eine ganze Menge mehr rein. Das ist auch ein bisschen vielleicht so eine Kulturfrage, also ein bisschen auch Lebensgefühlfrage. Wir erleben es ja jetzt tatsächlich auch schon, die ich weiß nicht wie vielte Wahl in Folge seit mehreren Jahren, dass die dicht bebauten Viertel in Hannovers Innenstadt, so wie in anderen Großstädten auch, stabil grün wählt. Das hat nichts mit Träumerei zu tun. Das ist nicht so, dass das irgendwie alles entrückte Menschen sind, die keine Ahnung haben vom Leben. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass die Grünen vielleicht am besten oder am ehesten noch eine Antwort auf die Frage haben, wie soll denn eigentlich eine Stadt in Zukunft aussehen? Wo andere Parteien tatsächlich im Wesentlichen noch irgendwie sagen, ach, es wäre doch schön, wenn es nochmal irgendwie so wäre wie vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Also mehr Autos und mehr Handel und alles wird wieder, wie es war. Und wer allerdings in den Innenstädten wohnt, der kriegt ehrlich gesagt jeden Tag mit, dass die Straßen viel zu voll sind und dass es einen Kampf gibt um Platz und um Parkplätze auch. Und dass möglicherweise mehr Parkplätze die ganze Sache nicht besser machen, weil im Zweifel dann Leute von außerhalb kommen und auf dem Parkplatz vor meiner Tür stehen. Von daher ist es, glaube ich, sicherlich auch so ein bisschen so ein Gegensatz der verschiedenen Lebenswelten, Lebenserfahrungen, die man damit macht. Zumutungen wollen sie alle. Ehrlich gesagt, auch das Konzept von SPD, CDU und FDP hat eine Menge Zumutungen, damit es sagt, es wird wieder sehr viel mehr Autos auf den Straßen geben und das empfinden dann wieder viele in der Stadt als sehr unbequem.
Die aber diese Parteien ohnehin nicht wählen. Also kann es illegal sein.
Das ist genau der Punkt. Also ein bisschen ist das jetzt tatsächlich eine Verschärfung dieses Gegensatzes drinnen draußen, Innenstadt versus Vorort und ländlicher Raum. Und das ist das, was mir auch ehrlich gesagt am meisten Sorgen macht, dass da irgendwie keiner mehr überlegt, wie kriegen wir es hin,
für
beides
alle
zueinander zu bringen, ganz genau, sondern wir verschärfen diesen Gegensatz, die da draußen, die da drinnen, und beide Seiten gucken sich an und machen die Scheibenwischerbewegung vor dem Gesicht.
Schlusswort, haben wir in 10 Jahren eher diese City, die in dem Konzept, wenn auch nicht konkret beschrieben, denn doch insinuiert ist, oder haben wir eine autofreie, autoarme, autoärmste, woke, versiegelungsaufgerissene grüne City. Und die Leute kaufen alle wieder beim Tante-Emma-Laden in Burgdorf und Groß-Goltern. Oder
ja, ich glaube wieder noch, ne, es wird auf jeden Fall eine andere City geben, ne, und wahrscheinlich sogar anders als das, was sich jetzt alle Seiten so vorstellen. Also es wird eine City geben, die nicht mehr Einkaufsstadt ist, nicht mehr reine Einkaufsstadt zumindest, ne, sondern es wird eine City geben, wo eben auch gewohnt wird, wo es Geschäfte zwar noch gibt, aber auch zum Beispiel Handel, wo es Büros gibt, wo es möglicherweise Werkstätten gibt, wo es Uni-Institute gibt, Bibliotheken, sowas, ne, wo es Kultureinrichtungen gibt. Also es wird das, was man immer so schön als Mischnutzung irgendwie planerseits sagt, ne, das wird es tatsächlich geben. Und wie das verkehrlich ist, also ich denke eigentlich eher, dass es eher zu einer autoärmeren City geht. Es gibt gar keinen anderen Weg irgendwie, weil die City sonst einfach verstopft.
Ne? Ja.
Das ist, glaube ich, irgendwann einfach eine Rationalitätsentscheidung.
Heiko, d'accord?
City war immer ein Ort, der davon lebte, dass ganz viele Menschen zusammenkommen, um zu arbeiten, um zu feiern, ja auch um einzukaufen oder Handel zu treiben. Und das wird auch so bleiben. Und ich glaube allerdings, dass möglicherweise die Frage, wie sie dahin kommen, vielleicht die zweitrangigste und drittrangigste ist, sondern sie wollen dahin und dann werden sie auch einen Weg finden. Und welche Verkehrsmittel wir haben, autonome Fahrzeuge und was nicht alles, das wird sich noch nach und nach ergeben.
Heiko Randermann, unser Reporterchef, und Andreas Schinkel, unser Ratsexperte. Ich danke euch beiden für die Einsichten und für die Einschätzung. Und ich bin Volker Wiedersheim. Und dieser Klar soweit Podcast, der hat ja inzwischen, glaube ich, mehr als 60 oder um die 60 Episoden. Und jede Woche kommt eine dazu. Hört euch die mal an. Ihr findet das alles da, wo ihr ohnehin Podcast hört, oder bei der HAZ auf der Internetseite. Es gibt nicht nur den Klar soweit Podcast bei der HAZ, sondern zum Beispiel auch den 96 Pottwart. Das machen meine drei sportaffinen Kollegen Dirk Tietenberg, Bruno Brauer und Uwe Jansen. Und der hat auch für uns heute wie immer die Technik gemacht. Tschüss, wir hören uns nächste Woche wieder. Heiko, Andreas, danke.
Ciao, danke dir.
Wiedersehen, tschüss.
Klar soweit, der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.